Holdas Paradies. Eine Erzählung von Villa Maria. Gelesen von Jasmin Stab. Vor langer Zeit stand in einem freundlichen Tal Tirols ein anmutiges Dörfchen. Die kleine reinliche Hütte am äußersten Ende desselben wurde von einem armen, aber biederen Ehepaar bewohnt, das Haus und Gärtchen in musterhafter Ordnung hielt und sein einziges Kind, die kleine 11-jährige Bärbel, in Fleiß und Gottessegen auferzog. Die Sonne sandte eben einen Abschiedsstrahl durch das kleine Fenster, und das Laub der Linde vor der Hütte zitterte in leichtem Schatten auf dem groben, aber weißen Linnentuch, das den Tisch bedeckte. Jetzt trat die Mutter ein und setzte eine Schüssel dampfender Milchhirse auf den Tisch. »Komm jetzt, Vater, und lass die Arbeit ruhen«, sprach sie zu dem Mann, der die letzten Schnitzereien an den zierlichen Holzwaren vollendete, die morgen auf den Jahrmarkt der benachbarten Stadt wandern sollten. »Wo Bärbel nur bleiben mag«, sprach der Vater, »so lange bleibt sie sonst nie im Wald.« Da wurde draußen der Holzriegel vor der Tür weggeschoben. Eilige Schritte ertönten auf dem Flur. Und mit einem fröhlichen »Grüß Gott, Vater und Mutter«, trat Bärbel ein. Es war ein liebliches, blühendes Kind. Lange braune Zöpfe hingen über das schwarze Mieder und über das kurze grüne Röckchen von selbstgewebtem Wollenzeug. Gesundheit glänzte von den rosigen Wangen und Herzensgüte aus den sanften braunen Augen. An ihrem Arm trug sie ein Körbchen mit Erdbeeren und in ihrer Hand ein kleines Kästchen von Papier, wie die Kinder es fast überall zu fertigen verstehen. »Nun, Bärbel, wo bleibst du heute so lange?« fragte die Mutter. »Wir hätten uns beinahe ohne dich ans Abendbrot gemacht.« »Gelt, lieb Mütterlein, ich war lange aus«, sagte das Mägdlein vergnügt, indem sie den Korb mit Erdbeeren, der morgen mit zur Stadt wandern sollte, neben des Vaters Kiepe stellte und dann Platz am Tisch nahm. »Aber ich habe auch etwas Schönes«, fuhr sie vergnügt fort und stellte das kleine Papierkästchen vorsichtig auf den Tisch. »Was denn?« forschte der Vater und wollte das Kästchen, indem es geheimnisvoll rauschte und knisterte, näher untersuchen.
»Lass stehen, Väterchen«, bat Bärbel. »Sie fliegen sonst alle fort, meine niedlichen Marienkäferchen, und fallen den bösen Kindern wieder in die Hände, vor denen ich sie gerettet. Amelie und Gretelie und die Buben des Flurschützen«, fuhr sie fort, indem sie ihre Aufmerksamkeit zwischen der süßen Milchhirse und dem geheimnisvollen Kästchen teilte. »Lasen die niedlichen Tierchen alle auf. Annelie hatte ein Knäulchen Garn in der Tasche. Da banden sie denn den Tierchen Faden um den Leib, ließen sie daran herumfliegen, und der Hans sang dazu. Ich bat sie, die Tierchen nicht so zu quälen, aber sie lachten mich aus. Da ging ich fort und sammelte alle Marienkäferchen an den Orten, wo ich wusste, dass die Kinder hinkommen würden, Erdbeeren zu pflücken, und habe sie alle in dies Kästchen getan, um sie mit herzunehmen, sie zu füttern und zu pflegen.«
»Und wenn man dich nun in das schönste, prächtigste Schloss setzte«, sprach der Vater, »machte aber Fenster und Türen fest zu und sperrte Licht und Luft ab, würde dich dann das schönste Essen dafür trösten können, dass du deiner Freiheit und deiner Heimat beraubt bist?«
Bärbel schüttelte nachdenklich den Kopf. »Arme Käferchen«, fuhr der Vater fort, »was wird nun Frau Holda sagen, die gütige Schützerin unserer Fluren und Felder, die dort oben in dem Berge in herrlichen Kristallsälen wohnt? Wenn so viele von ihren Marienkäferchen nicht wieder zurückkehren, die sie hinauf zum Himmel sendet, auf ihren Flügeln die schönen warmen Sonnenstrahlen zu uns herniederzutragen. Arme Käferchen!« Damit machte er das Kästchen wieder zu und stellte es vor Bärbel hin.
»Ich wollte die Tierchen nicht quälen«, sagte sie, aber jetzt sehe ich, dass ich unverständig war. Wenn ich sie aber jetzt fliegen lasse, so setzen sie sich auf die Bäume im Dorf und fallen den Kindern erst recht in die Hände. Morgen früh will ich sie tief in den Wald tragen und ihnen dort die Freiheit wiedergeben.«
Mit diesen Worten trug sie das Kästchen auf das Fensterbrett. Und nachdem die Abendandacht verrichtet worden war, suchte die kleine Familie ihr Lager. Aber der Schlaf floh Bärbels Augenlider. Immer und immer wieder musste sie der Gefangenen im Papierkästchen gedenken. Und das Rauschen und Knistern darin, so leise es auch war, drang doch durch die stille Stube bis zu ihrem Lager. Sie richtete sich auf. Vater und Mutter atmeten tief und regelmäßig im festen Schlaf. Der Mond schien voll und klar ins Zimmer, und die Blätter der Linde rauschten draußen leise im Nachtwind. Bärbel schlich sich wieder ans Fenster zu dem Kästchen.
»Wenn sie nun bis morgen früh verschmachtet wären, wenn sie sich totgeängstigt hätten«,
dachte sie. Sie warf einen Blick hinaus ins Freie. Alles war so feierlich still. Nur eine kleine weiße Wolke schwebte vorüber, nicht hoch am Himmel, sondern dem Erdboden so nah, dass es schien, als glitte eine Lichtgestalt die Dorfstraße entlang.
»Wovor sollte ich mich fürchten?«
fuhr die Kleine im leisen Selbstgespräch fort.
»Unser Lehrer sagt, wenn wir Gutes tun, sei Gott mit seinem heiligen Schutz immer in unserer Nähe.«
Mit diesen Worten warf sie eilig ihr Röckchen über, nahm das Kästchen in die eine, ihre Schuhe in die andere Hand und schlüpfte geräuschlos aus dem Hause. Schnellen Schrittes eilte sie die Dorfstraße entlang. Alles schlief. Kein Laut als das Rauschen des Nachtwindes und das Plätschern des Röhrbrunnens unterbrach die Stille. Bärbel hatte sich noch nie in dieser Stunde allein im Freien befunden. Aber es war ihr in dieser Einsamkeit gar nicht ängstlich zu Sinne. Sie trat in den Wald. Der Mond sandte seine hellsten Strahlen auf ihren Weg, und die Sterne blickten wie Augen der Engel auf sie herab. Während die Schatten des Laubes auf dem erhellten Pfad zitterten und die Nachtigall ihr liebliches Lied sang. Dem kleinen Mädchen wurde ganz wunderbar zumut.
»Wie herrlich ist es doch im Wald zu dieser Stunde«,
sprach sie leise.
»Und all diese Schönheit, die ihr gewiss auch liebt und versteht, wollte ich euch rauben.«
Unter diesen Betrachtungen war sie an einen freien Platz gekommen und öffnete dort vorsichtig das Kästchen. Als nun der erste Lichtstrahl auf die kleinen Gefangenen fiel, schienen sie wie betäubt. Aber als sie, an die Helle gewöhnt, den lieben milden Strahl wiedererkannten und die frische Luft spürten, versuchte eins nach dem anderen seine Flügel zu regen und mit einem Mal, wie auf ein gegebenes Zeichen, breiteten sie die Flüglein aus und flogen empor. In diesem Augenblick schwebte die lichte Wolke, die Bärbel vorher von ihrem Fenster aus gesehen, am Rande des Waldes hin und her über den Platz, auf dem das kleine Mädchen stand. Und jetzt, als die vollen Mondesstrahlen auf sie fielen, erkannte Bärbel, dass es keine Wolke, sondern weiß schimmernde Gewänder seien, welche die hohe Gestalt einer wunderholden Frau umwallten. Leise schwebte sie vorüber und wandte dem staunenden Kind ein Antlitz voll himmlischer Schönheit zu. Noch wiegten sich die Käferlein auf den Mondstrahlen und freuten sich der wiedergewonnenen Freiheit. Plötzlich aber schienen sie die hohe Frau zu erblicken, eilten zu ihr, schwebten um ihr edles Haupt wie ein Kranz von Purpurblumen und setzten sich in die Falten ihres schimmernden Kleides, dass es leuchtete wie mit Rubinen übersät. Bärbel schaute der wunderbaren Erscheinung mit andächtig gefalteten Händen nach.
Erst als die Schatten des Waldes sie ihrem Auge entzogen, fand sie die Sprache wieder.
»War das Frau Holder?«
rief sie laut ihren geflügelten kleinen Freunden nach.
»So grüßt sie freundlichst und bittet, sie möge mir nicht zürnen.«
Dann trat sie den Rückweg an. Und mit einem Herzen, so leicht und glücklich, wie sie es noch nie gefühlt, schritt sie durch die schöne Sommernacht nach ihrem Dörfchen zurück. Der Sommer verging, und als der Herbst seinen Einzug hielt in das kleine Dörfchen, streute er mit seinen gelben Blättern zugleich Schmerz und Kummer in gar manche Hütte. Viele Väter und Söhne mussten hinaus in den blutigen Krieg, den der Kaiser mit einem mächtigen Feind führte. Auch Bärbels Vater musste fort. In ihm verloren die Seinen nicht nur den treuen, zärtlichen Gatten und Vater, sondern auch den fleißigen, sorgenden Ernährer. Die Zeit der Feldarbeiten war vorüber und somit der armen Mutter die einzige Quelle des Erwerbes versiegt. Sie spann in den freien Stunden, aber so fleißig sie auch die Hände regte, so viel sie auch von ihrem Schlummer abbrach, um die Woche etliche Kreuzer mehr zu verdienen. Es wollte nicht zu ihrer und ihres Kindes Bekleidung und Unterhalt reichen. Sie ward bleicher und bleicher. Bärbel sah es und schob es auf den Kummer um den Vater. Sie wusste nicht, dass die Mutter die halben Nächte spann, damit ihr Kind nicht darben sollte.
»Zum Christfest, lieb Mütterlein, kommt der Vater ganz gewiss heim«,
tröstete Bärbel.
»Er war ja noch immer da, wenn die Lichter am Christbaum brannten. Glaubst du es nicht auch?«
Um der Mutterlippe zuckte es, aber sie wollte des Kindes Hoffnung nicht trüben und nickte mit mattem Lächeln. Der Winter kam, in seinem weißen, kalten Gewand. Es kam das Christfest, mit seinen glänzenden Lichtern. Aber der Vater kam nicht. In der Hütte fehlte diesmal der Lichterglanz, aber die Mutter hatte gesagt,
»Wenn der Vater kommt, putzen wir nachträglich ein Bäumchen.«
Und Bärbel war's zufrieden.
»Er hat nicht durch den Schnee gekonnt, der gute Vater«,
tröstete Bärbel wieder.
»Er kommt zum Frühling sicherlich, wenn der Schnee schmilzt und die Wege wieder frei werden. Glaubst du es nicht auch, Mütterlein?«
Und wieder zuckte es um die Lippen der Mutter. Und wieder lächelte sie. Matter aber noch als das erste Mal. So zogen die Tage langsam und traurig dahin. Endlich verging auch dieser Winter. Und der Frühling mit seiner ersten Schwalbe und seinem ersten Grün kam über das Meer und über die Berge, bis hin in Bärbels entferntes Tal. Einst saßen sie am offenen Fenster, durch welches die Frühlingsluft warm und würzig hereinströmte, die Mutter über ihr Spinnrad gebeugt, Bärbel eifrig den Haspel drehend, um den silberglänzenden Faden von der Spule abzuwinden, als plötzlich ein Schatten hereinfiel. »Grüß Gott«, tönte eine bekannte Stimme herein. Bärbel sprang mit einem Freudenschrei auf.
»Der Vater, der Vater«,
jubelte sie. Aber das bärtige, ernste Gesicht, das zum Fenster hereinschaute, trug nicht des Vaters liebe, milde Züge. Es war der Nachbar Steffen, der im abgetragenen Wams mit einem hölzernen Bein und einer tiefen Schmarre im Gesicht aus dem Krieg heimkehrte. Der Mutter Lippen zitterten so heftig, dass sie die Frage nach ihrem Mann nicht hervorbringen konnte. Aber ihre Augen ruhten so ängstlich forschend auf Steffens Antlitz, dass er sie auch ohne Worte verstand. Über des Nachbars Antlitz zuckte es seltsam. Er machte mehrmals den Ansatz zum Sprechen, aber die Worte wollten nicht über die Lippen.
Ich soll euch von eurem Mann die besten Grüße bringen,
stotterte er endlich.
Er hat gekämpft wie ein tapferer Kriegsknecht soll und ist gestorben wie ein Christ.
Bärbel schrie laut auf, aber die Mutter rührte sich nicht.
Gott sei Dank,
dachte der Nachbar. Sie erträgt's standhaft. Da, fuhr er laut fort, ein kleines Päckchen zum Fenster hineinreichend. Es war sein letztes Geschäft, euch dies zu senden, als ihn das Schwert getroffen.
Grüß mir Weib und Kind, Nachbar Steffen, sprach er, und bringe ihnen dies. Ich hatte kaum Zeit, es an mich zu nehmen und ihm die Hand zu drücken. Da rasselte der Feind wieder heran, und wir wurden im wilden Lauf über das Schlachtfeld gejagt. Lebt wohl nun, und Gott tröste euch.
So sprach er herzlich und hinkte seiner Hütte zu. Da saß nun die Mutter und hielt tränenlosen Auges das letzte Liebeszeichen ihres Mannes zwischen den zitternden Fingern. Es war ein kleines silbernes Muttergottesbild an einer feinen Stahlkette, das sie ihm als Braut am Hochzeitstag um den Hals gehängt und das er treu bewahrt bis zum letzten Atemzug. Jetzt hielt sie es als Witwe wieder in den Händen. Und Bärbel kniete vor ihr und küsste mit überströmenden Augen des Vaters Heiligtum. Da fühlte sie plötzlich das Haupt der Mutter langsam auf ihre Schulter sinken. Sie legte die Arme um ihren Leib und hielt sie sanft umfasst. Sie hatten ja so oft zusammen geweint, und es war ihnen dann immer leichter geworden. So würde es auch diesmal werden, hoffte sie, drückte die Mutter fest an sich und schluchzte lange und innig an ihrem Herzen. Endlich aber redete sie sanfte und tröstende Worte und bat die Mutter, sich aufzurichten und ihre Tränen zu trocknen. Keine Antwort folgte. Da versuchte sie leise, das liebe Haupt emporzuheben, aber als sie ihre Wange berührte, war die Lebenswärme entwichen und das geliebte Antlitz blieb schwer und kalt auf ihrer Schulter liegen. Bärbel hatte noch nie jemand sterben sehen, aber sie ahnte, dass etwas Schreckliches geschehen sei. Ein lauter Angstschrei entrang sich ihrer Brust, dass der Ton weit hinausdrang zum geöffneten Fenster und hinübertönte zu des Nachbars Hütte. Steffen und seine Frau hörten den gellenden Schrei und eilten herbei. Da fanden sie Bärbel unter krampfhaftem Weinen vor ihrer Mutter knien, deren erkaltetes Antlitz noch immer bewegungslos auf ihres Kindes Schulter ruhte. Sie richteten die arme Frau empor und versuchten, sie ins Leben zurückzurufen. Umsonst. Der plötzliche Schreck hatte den mürben Lebensfaden zerrissen, und Bärbel war an einem Tag eine Vater- und mutterlose Waise geworden. Der Morgen der Beerdigung war gekommen. Steffen und seine Frau hatten sich des armen Kindes liebevoll angenommen und ihr das Wenige, das sie bedurfte, hinübergebracht. Denn Bärbel war durch kein Zureden zu bewegen gewesen, die Hütte und die geliebte Tote zu verlassen. In aller Früh, als noch der Morgentau im Grase lag, war sie in den Wald geeilt, hatte die Schürze voll grünen Laubes gepflückt und war jetzt bemüht, einen Kranz um den einfachen schwarzen Sack zu winden. Da trat der Nachbar Steffen mit seinen beiden erwachsenen Söhnen ein. In allen Gesichtern stand Schreck und Entsetzen.
»Eile dich, Kind«, sprach der alte Mann hastig. »Soeben kommt des Flurschützen Hans in größter Eile von der Stadt und bringt die Schreckensnachricht, dass der Feind in der Nacht eingedrungen sei. Er hat nach seiner entsetzlichen Art dort gehaust. Hans kam gar nicht bis in die Stadt. Mehrere von den Einwohnern begegneten ihm flüchtend und teilten ihm dies mit. Es ist möglich, dass auch unser stilles Tal heimgesucht wird und wir in die Berge flüchten müssen. Eile dich daher, dass deine brave Mutter wenigstens unbelästigt in die Erde kommt.
Das Laubgewinde war vollendet, der letzte Kuss auf die kalten Lippen gedrückt. Und während Bärbel weinend die Augen verhüllte, schlossen die Männer den Sarg, setzten ihn auf die Bahre und schnelleren Schrittes als sonst üblich ging's zum Kirchhof. Das Kind an der Hand des Nachbarn bildete das ganze Leichengefolge. Denn die Nachrichten aus der Stadt hatten die Gemüter in solche Angst versetzt, dass man sich in jedem Hause zur Flucht vorbereitete und daher keine Zeit blieb, der armen Nachbarin das letzte Geleit zu geben. Der Sarg wurde hinabgelassen und dumpf rollten die Erdschollen darauf. Schnell wölbte sich unter den eifrig arbeitenden Händen der Jünglinge der Grabhügel. Und als der letzte Spatenstich getan war, sprachen sie ein kurzes Gebet für die Ruhe der Toten. Dann fasste der Nachbar des Kindes Hand, um es eilig mit sich zurückzuführen. Aber Bärbel bat so innig, sie noch nicht von dem Grab zu trennen, dass Steffen endlich nachgab und sie nur ermahnte, nicht so lange zu bleiben. Seine Frau solle unterdessen ihre Sachen in ein Bündel schnüren. Dann gingen sie, und Bärbel kniete am Grab nieder und dachte all der Liebe und Güte der Verstorbenen und so mancher Stunde, in welcher sie dies nicht mit voller Dankbarkeit und Hingebung vergolten.
Ach, und jetzt kommt sie nie wieder,
schluchzte sie, die gefalteten Hände zum Himmel emporhebend.
Ich kann nichts wieder gut machen. Oh, unser alter Lehrer hatte wohl recht, wenn er sagte, alles im Leben könnten wir wiedererhalten. Ein Mutterherz nie. Und nun bin ich allein auf der Welt, ganz allein. Wen kümmert es jetzt, ob ich fröhlich oder betrübt bin, ob mich friert oder hungert? O Mutter, o lieber Gott, nimm mich hinauf zu meinen lieben Eltern.
Damit warf sie sich wieder auf das Grab und weinte bitterlich. Eine leise Empfindung an ihrer Hand brachte sie endlich zur Wirklichkeit zurück. Sie erhob ihre verweinten Augen und erblickte ein kleines Marienkäferchen, das geschäftig auf ihrer Hand hin und her lief. Bärbel gedachte sogleich des nächtlichen Ganges in den Wald und des Kästchens voll Marienkäferchen.
»Ob es wohl eins von jenen Tierchen ist?«
sagte sie und hob die Hand in die Höhe, um es fortfliegen zu lassen. Da breitete das Käferchen die Flügel aus und flog in die Höhe. Aber im nächsten Augenblick saß es wieder auf Bärbels Hand. Und so oft sie es auch emporhob und zum Fortfliegen zu bewegen suchte, immer kehrte es wieder zu ihr zurück.
»Das ist sonderbar«,
dachte sie, in der Freude über das zutrauliche Tierchen einen Augenblick ihren Kummer vergessend.
»Was es nur wollen mag?«
Das Käferchen erhob sich in diesem Augenblick, flog einige Schritt nach dem nicht allzu fernen Wald hin und kehrte dann, wie ermüdet, auf Bärbels Hand zurück.
»Ah, nun begreife ich«, sagte sie überrascht. »Es hat heute schon den weiten Weg zum Himmel gemacht, um das schöne Wetter herunterzuholen. Nun möchte es gern in den Waldesschatten und ist doch zu müde. Ganz gewiss ist es eins von meinen Tierchen und hat mich wiedererkannt. Nun, dein Vertrauen soll nicht getäuscht werden. Wenn ich schnell genug gehe, macht der kleine Umweg nicht viel aus und Nachbar Steffen wird nicht schelten.«
Damit wandte sie sich noch einmal zum Grabe, sprach:
»Ruhe sanft, du liebe Mutter«,
und schritt dann mit dem Marienkäferchen auf der Hand schnell den Weg zum Walde hin. Bald hatte sie den Waldesschatten erreicht. Und achtlos eilte sie diesmal an der Frühlingsherrlichkeit vorüber, um so schnell als möglich den freien Platz jener Nacht zu erreichen und dort ihr müdes Käferchen niederzusetzen. Jetzt war sie da. Sie hob ihre Hand in die Höhe, und sogleich breitete das Marienkäferchen seine Flügel aus und entschwebte, im Sonnenlicht wie ein Purpurtropfen schimmernd. Während aber Bärbel ihm aufmerksam nachschaute, traf ein seltsames Geräusch ihr Ohr. Vom Dorf her ertönte erst vereinzeltes, dann massenhaftes Angstgeschrei und dazwischen wildes, rohes Jauchzen. Bärbels Herz stockte. Ihr Auge erweiterte sich angstvoll. In einem Augenblick war ihr alles klar. Der Feind war wirklich in ihr abgelegenes Tal gedrungen. Und schneller noch, als man gefürchtet. Und der Wald lag so nah. Die Dorfbewohner würden sich hierher flüchten wollen. Der Feind sie verfolgen und dann auch sie hier finden und töten. Oh, jetzt fühlte sie erst, was es heißt, allein und schutzlos in der Welt zu stehen. Das Geschrei im Dorf wurde immer lauter. In ihrer Angst schien es Bärbel, als wälze sich der Lärm dem Walde zu. Flehend hob sie Augen und Hände gen Himmel. Über ihr schwebte noch immer das leuchtende Käferlein.
»Oh, wenn ich deine Flügelein hätte!«
rief sie sehnsüchtig. Da senkte sich hoch vom Himmel her ein kleines blaues Wölkchen hernieder. Und wie es durch die Sonnenstrahlen zog, schien es Bärbel ein Stücklein blauer Morgenhimmel. Und vor ihm her schwebte ein ganzer Kranz schimmernder Sterne. Tiefer und tiefer der Erde zu senkte sich das wunderbare Wölkchen. Bärbel vergaß in ihrem Staunen des immer tobenderen Lärmes, der immer näher kommenden Gefahr. Ihr Auge richtete sich forschend auf die kleine Wolke, die jetzt bei dem noch immer in den Lüften schwebenden Marienkäferchen angelangt war. Dasselbe flog nun an die Spitze des Sternenkranzes, und von ihm geleitet senkte sich die glänzende Erscheinung hernieder auf das Moos zu Bärbels Füßen. Da sah das erstaunte Mägdlein, dass es kein Stückchen Morgenhimmel war, sondern ein kleiner Wagen von himmelblauem Kristall mit goldenen Rädern, gezogen von einer ganzen Schar leuchtender Marienkäferchen. Der Führer des kleinen Zuges, das Marienkäferchen, das Bärbel hierher getragen, flog wieder auf des Mägdleins Hand, dann zum Wagen hin und kehrte eilig wieder zurück, ängstlich die Flügel hebend, als wollte es das Kind zur höchsten Eile antreiben. Bärbel verstand diese stumme Sprache wohl. Sie begriff, dass der Wagen zu ihrer Rettung gesendet sei. Aber wie sie an die schwindelnde Fahrt dachte und auf die schwachen Käferchen blickte, die sie samt dem Wagen da hinauftragen sollten, zog sie ängstlich den Fuß wieder zurück, den sie schon in den Wagen gesetzt hatte. Da erklang ganz in ihrer Nähe jammervolles Geschrei. Gleich darauf krachten die Büsche. Und einige Frauen aus dem Dorf mit fliegendem Haar und zerrissenen Kleidern keuchten daher. Nicht weit von der Stelle vorüber, wo Bärbel stand, und eilten tiefer in das Gebüsch. Noch stand das Kind in starrem Schreck. Da krachten abermals die Büsche. Waffen klirrten und rohe Stimmen erschollen in ihrer nächsten Nähe. Jetzt galt kein Besinnen mehr. Ehe sie den rohen Kriegsknechten in die Hände fiel, wollte sie lieber die gefährliche Fahrt wagen. Ohne Zaudern sprang sie in den Wagen. Die Marienkäferchen breiteten die purpurnen Flügel aus und sanft und leicht stieg der kristallene Wagen in die Luft. Es war die höchste Zeit. Eben schwebte sie über den Spitzen der Bäume, als an derselben Stelle, wo sie gestanden, feindliche Krieger hervorbrachen, um der Spur der flüchtigen Frauen zu folgen. Langsam und majestätisch, wie ein Schwan, durchschnitt der glänzende Wagen den Luftstrom. Tief unten wogten schon die Bäume des Waldes wie die grünen Wellen des Ozeans. Jetzt schwebte sie über dem Grab ihrer Mutter. wie klein erschien doch das Fleckchen von hier oben und barg doch alles, was sie liebte. Nun waren sie über ihrem Heimatdorf. Hoch über Jammer, Blut und Tränen, die jetzt dort unten flossen, steuerte der wunderbare Wagen hin durch die glänzenden Wolken, die wie himmelblaue Wellen an ihnen vorübereilten, immer höher hinauf, der Sonne zu. Sie strahlte in nie geahnter Klarheit auf Bärbel nieder.
»Wie das Auge Gottes«, dachte das Kind in ehrfurchtsvollem Schauder
und bedeckte mit der Hand die Augen, welche diesen Glanz nicht zu ertragen vermochten. Da ließ mit einem Mal die Bewegung des Wagens nach. Bärbel nahm die Hände vom Gesicht und schaute sich verwundert um. Sie war am Ziel. Hoch oben, dem Himmel nah, stand der Wagen auf einer weiten Ebene. Soweit sie den Blick schweifen ließ, umgab sie nie geschaute Herrlichkeit. Noch saß sie ganz betäubt und wusste nicht, wohin sie sich wenden sollte. Da nahte, umgeben von einer Schar lieblicher Mädchen, eine herrliche Frauengestalt. Ein Gewand, glänzend wie die Sonnenstrahlen, umhüllte die hohe Gestalt. Ihre Stirn krönte ein Diadem von leuchtendem Karfunkel, und unter ihm hervor wallten goldschimmernde Locken bis hernieder fast zu des Kleides Saum. Hoheit und milde Güte sprachen aus den schönen Zügen, und als sie lächelnd ihre weiße Hand dem Kind entgegenstreckte und sich huldvoll über sie neigte, war es Bärbel zu Sinne, als schaute sie durch diese Augen wiederum in ein Stücklein blauen Gotteshimmel.
»Willkommen, mein Kind«, sprach sie, und ihre Stimme erklang wie Harfenton. »Kennst du mich nicht? Sahst mich doch im vorigen Sommer schon und hast deine Grüße freundlich mir nachgesandt durch meine Marienkäferchen. Sie haben dich nicht vergessen, und als das Verderben deiner Heimat nahte, mich so lange gebeten, bis ich dich zu mir holen ließ.«
Ja, nun wusste Bärbel Bescheid. Sie stand ja vor der hehren Erscheinung jener Sommernacht, vor Frau Holda, der gütigen Schützerin von Feld und Wald, der mütterlichen Freundin des arbeitsamen Landmanns und der fleißigen Spinnerin, die Gedeihen und fruchtbares Wetter vom Himmel herab auf ihre Felder bringt und mit sorgendem Auge das Wachsen und Blühen der Felder überwacht. Eilig ergriff Bärbel die gütige Hand, stieg aus ihrem Wagen und ließ sich von der hohen Frau geleiten. Auf einem breiten Pfad von Silbersand wandelten sie dahin. Zu beiden Seiten blühten Blumen, wie sie des Kindes Auge nie gesehen, blau und rot wie leuchtende Flammen. Und wenn die Morgenluft durch sie hinzog, erklangen sie wie Äolsharfen und dufteten wie die Rosen des Paradieses. Nun kamen sie zu einem glänzenden See. An seinen Ufern wuchsen die Bäume des Lebens. Golden war ihr Stamm, und die Kronen mit dem durchsichtigen Laub neigten sich tief in die klare Flut, dass die kleinen Fischchen mit den Blättern spielten und durch sie hinglitten wie Sonnenstrahlen. Aus der Mitte des Sees aber stieg ein riesenhafter Wasserstrahl hoch in die Lüfte, funkelte dort oben in der Morgensonne und fiel wie ein Diamantenregen wieder auf die Schar der Schwäne, die mit silbernen Kronen auf dem Haupt hier ihre stillen Kreise zogen. Als Holda mit dem Kinde an der Hand und im Kreise ihrer schönen Begleiterinnen sich dem See näherte, stimmten die königlichen Vögel jenen überirdischen Gesang an, den man auf Erden Schwanengesang nennt, von dem die Dichter träumen, den aber noch kein sterbliches Ohr vernommen hat. Bärbel faltete die Hände, und als das Lied der Schwäne immer herrlicher erklang, immer überirdischer tönte, sank sie auf ihre Knie und sagte leise:
»Sage mir, ist dies das Paradies? Und sind das die Engel mit ihrem Lobgesang?«
Holda legte gütig ihre Hand auf des Kindes Haupt.
»Es ist mein Paradies«, sagte sie.
und darum so schön, weil ihm das Böse nimmer nahen kann. Und sie leitete das Kind weiter zu dem Palast von strahlendem Bergkristall, in welchem sie mit ihren Dienerinnen wohnte, den seligen Fräulein, wie das Volk Tirols sie nennt. Bärbel trat ein. Ja, so musste der schöne Dom in der Stadt aussehen, dachte sie, von dem der Vater ihr erzählt. Wände und Säulen von glitzerndem Kristall strebten Himmel an. Hoch oben wölbte sich über ihnen die Decke aus einem einzigen Rubin, und durch ihn schimmerte das Sonnenlicht herein und spielte um Wände und Säulen wie Rosengewinde. Aber auf den Säulen des nächsten Saals ruhte als Gewölbe ein einziger Saphir, und das Licht, das sich durch ihn ergoss, schwamm wie eine himmelblaue Wolke durch den Raum und blühte wie Kränze von Vergissmeinnicht auf allen Gegenständen. Und als sie in den dritten Saal traten, glaubte das Kind, die Meereswellen strömten ihm entgegen. So wogte und flutete das Sonnenlicht durch die smaragdene Kuppel. Und auf diesen grünen, blauen und rosenroten Lichtwellen wiegten sich herrliche Vögel in einer Farbenpracht, wie sie unsere arme Erde nicht mehr hat, schwangen sich hinauf zu den glänzenden Gewölben und sangen in Tönen, wie sie nur das Reich der Seligen kennt.
»Oh, wie wunderbar schön ist es hier«, sagte Bärbel, die Hände faltend. »Nicht wahr, ich darf immer in deinem Paradies bleiben.«
Holder lächelte milde.
»So lange, bis dich selbst hinabverlangt, mein Kind«,
entgegnete sie liebreich.
»Ihr Erdenkinder könnt nicht lange ohne euresgleichen sein. Mir aber wird's hier immer da gefallen«,
sprach das Kind zuversichtlich und streichelte den glänzenden Vogel, der sich zutraulich auf ihre Schulter gesetzt hatte. Die Zeit in diesem Paradies musste wohl nach einem anderen Maß gemessen werden als bei uns auf Erden. Über Bärbel zog Sonnenlicht und Sternenschein dahin. Sie zählte nicht, wie oft. Sie lauschte dem Gesang der Schwäne und spielte mit den kleinen Fischlein und den durchsichtigen Blättern in der klaren Flut. Die Vögel in den kristallenen Sälen waren zutraulich, wie wenn sie immer beieinander gewesen wären. Und Holder mit den seligen Fräulein waren nach wie vor gütig und liebreich. Oft saß die hohe Frau im Kreise ihrer Dienerinnen vor der Tür ihres Palastes und spann auf einem blinkenden Rädchen den allerfeinsten, silberglänzenden Faden. Vor ihr lagen auf schneeweißem Linnentuch goldene Flachsknoten, und sie lehrte Bärbel, wie man spinnen müsse, dass nie der Faden bräche. Es waren herrliche Tage, geteilt zwischen Lust und Arbeit, und Bärbel vergaß des Heimatdörfchens und der Vergangenheit mit ihrem Glück und ihren Tränen. Einst saß sie abends am Strand des Sees. Die Sonne war hinuntergesunken, und die Sterne schimmerten durch das Laub der Lebensbäume und glänzten wie Goldfunken herauf aus dem Grunde des Sees. Da rauschte es leise hinter ihr, und Holder nahte. Statt des weißen Gewandes trug sie ein rosenrotes, das wie Morgenröte um ihre schönen Glieder wogte. Heller noch als sonst strahlte heute ihr Diadem, während die seligen Fräulein sich die blonden Locken mit weißen Alpenrosen begrenzt hatten und ihre silberschimmernden Gewänder von einem goldenen Gürtel gehalten wurden.
»Willst du mit uns hinunter zur Erde steigen?« sprach sie zu dem Kinde. »Ich halte heute meinen Umgang durch die Felder, und darum siehst du mich im Festgewand.«
Bärbel nickte. Holder ergriff nun ihre Hand, und sie schritten durch den blühenden und duftenden Garten, während die Blumen ihre flammenden Kelche neigten, als wollten sie ihre Herrin grüßen. An der Stelle, wo damals der kristallene Wagen gelandet, wandte sich der Weg zur Erde. Holder schwebte niederwärts,
und Bärbel wusste nicht, ob sie gehe oder getragen werde. Sie fühlte nur, dass der Weg unter ihren Füßen hinglitt, dass die Wölkchen wieder wie himmelblaue Wellen an ihr vorübereilten und dass es immer mehr erdenwärts ging. Jetzt klang Waldesrauschen an ihr Ohr, und dann fühlte sie festen Boden unter ihren Füßen. Vor ihnen lagen Obstgärten und Fruchtfelder. Holda ging mit leisem Schritt durch sie hin und breitete segnend ihre Hände nach beiden Seiten. Hinter ihr wandelten die seligen Fräulein, Bärbel in ihrer Mitte führend. So schritt der glänzende Zug dahin, schweigend, segenspendend über die Fülle der Blüten und Halme. Jetzt erreichten sie ein Flachsfeld. Diese Pflanze erfreute sich der besonderen Huld der hohen Frau. Liebend beugte sie sich nieder und richtete sanft die geknickten Halme auf. Dann breitete sie die schönen weißen Arme weithin über das wogende blaue Feld und segnete es mit ganz besonderer Innigkeit. Bärbel dünkte es, als wüchsen alle Halme sichtbar in die Höhe, und es klänge aus ihrem Rauschen ein Dankeslied empor zu Holda. So ging es weiter, ohne Aufenthalt, und doch ohne Eile und ohne Ermüdung. Als aber der Morgenstern zu erbleichen begann, ergriff sie wieder Bärbels Hand und wandte sich den Bergen zu. Und wieder über Waldesrauschen und durch lichte Wolken legten sie ihren wunderbaren Weg zurück und gelangten noch vor der Morgenröte in ihr Paradies. Und abermals in einer Nacht trat Holda mit ihrer Schar im rosigen Festgewand zu dem Kind, sie zur Erdenfahrt einzuladen. Leise trugen die Wolken sie hernieder. An einem einsamen Platz erreichten sie den festen Boden. Ein einfaches, schwarzes Gitter umgab ihn, und über der Tür erhob sich ein Kreuz. Es war der Kirchhof des Dorfes. Ohne Aufenthalt schritten sie daran vorüber, obgleich ein Gefühl schmerzlicher Erinnerung durch Bärbels Seele zog und sie sich mehrmals nach den stillen Gräbern umschaute. Sie erreichten jetzt das Dörfchen. Die Sommerzeit war vorüber. Tiefer Schnee deckte die Dorfstraße. Die Bäume streckten ihre kahlen Äste über die weißen Dächer, während das Storchnest auf dem Dach leer stand, das der Winter mit seinen kalten Federn gefüllt hatte. Leise schwebte Holda, das Kind an der Hand führend, dahin. Keine Spur hinterließ ihr leichter Fuß. Die Straßen waren leer, denn die nächtliche Stunde und die Kälte hielt die Menschen in den schützenden Wohnungen. So näherten sie sich ungesehen dem ersten Haus. Holda schaute durch das Giebelfenster hinein in die Küche. Das kupferne Gerät auf dem Gesims war blank gescheuert, die Asche auf dem Herd sorgsam zusammengekehrt und die reingefegte Diele mit weißem Sand überstreut. Am Fenster standen zwei zierliche Spinnräder, die Rocken voll des feinsten glänzenden Flachses. So liebt es Holda, und danach richten sich die fleißigen Mägde Tirols. Das schöne Antlitz der hohen Frau verklärte ein freundliches Lächeln. Sie bewegte segend die Hand gegen das Fenster und sprach leise:
»So manches Haar, so manches gute Jahr.«
Aus den anderen Fenstern leuchtete ein heller Glanz, und Bärbel schaute bittend zu Holda auf, mit ihr auch durch eines dieser Fensterlein zu blicken. Da sah sie auf dem großen, eichenen Tisch inmitten der Stube einen Tannenbaum mit Lichtern, vergoldeten Äpfeln und Nüssen geschmückt, und um ihn her stand die ganze Familie in ungetrübter Festfreude. Der Alte mit der Schmarre überm Gesicht und dem hölzernen Bein, war denn das nicht Nachbar Steffen? Und die beiden kräftigen jungen Männer an seiner Seite, seine beiden Söhne, die ihrer Mutter den letzten Liebesdienst erwiesen? Und die junge Frau mit dem jauchzenden Knäblein auf dem Arm, die neben dem Ältesten stand, war das nicht Annelie, ihre liebste Schulfreundin, die damals im Wald das Garn zum Winden der Marienkäferchen geliefert hatte? Und doch, in den wenigen Tagen oder Wochen, die Bärbel seit ihrer Trennung vergangen schienen, sollte aus dem kleinen Mädchen, wenige Jahre älter nur als sie, eine junge Frau geworden sein? Sie fuhr mit der Hand über die Augen, als wolle sie einen Traum verjagen. Aber das fröhliche Weihnachtsbild blieb. So lebten sie also alle noch, die sie längst auf dem stillen Friedhof glaubte, gehörten sich einander an und waren miteinander glücklich. Sie konnte den Blick nicht losreißen von den lieben, bekannten Gesichtern, von dem traulichen Bild im kleinen Stübchen. Und vor ihrer Erinnerung tauchten ähnliche Stunden auf, die sie einst, ein glückliches Kind, bei Vater und Mutter unter dem Christbaum gefeiert. Und in dieser Erinnerung zerrann der Zauber der feenhaften Welt, in der sie jetzt lebte. Und es kam eine brennende Sehnsucht nach der verlorenen Heimat, nach den verlorenen Eltern über ihre Seele. Holder und die seligen Fräulein waren längst weitergegangen, segenspendend in allen Häusern, in denen sie das Rad in zierlicher Ordnung und den Rocken voll feinen Flachses fanden. Bärbel aber lehnte noch immer an dem Fenster, die Stirn gegen die Scheiben gedrückt, während ihr selbst unbewusst heiße Tränen über die Wangen liefen und den harten Schnee auf dem Fenstersims tauten.
Oh, wer noch einmal bei euch sein könnte. Mit Vater und Mutter unter dem Christbaum glücklich sein. Oh, was ist doch alle Herrlichkeit von Holders Paradies gegen ein warmes Menschenherz. So hatte sie doch recht, die gütige hohe Frau, als sie damals sagte, ihr armen Erdenkinder könnt nicht lange ohne euresgleichen sein. Ob sie mir wohl zürnt wegen meiner Undankbarkeit?
Sagte sie, sich erschrocken aufrichtend und nach Holder umschauend. Diese wandelte eben mit ihrem Gefolge an den letzten Häusern der Straße hin, und Bärbel eilte ihnen nach. Nur im Vorbeihuschen gestattete sie sich einen Blick in die erleuchteten Fenster. Überall dasselbe liebliche Bild. Einige von den Gesichtern waren ihr unbekannt, aber die meisten weckten liebe Erinnerungen. Auch die Häuser und Scheunen waren größer als die ihres Heimatdörfchens, und das verwirrte sie wieder. Aber da stand ja die kleine Kapelle mit dem runden Türmchen und dem verwitterten Gnadenbild davor. Ein wenig rechts davon musste, wenn ihre Ahnung richtig war, eine kleine, einsame Hütte stehen. Sie warf schnell den Blick hinüber. Ja, wirklich, da stand sie. Und der Lindenbaum breitete seine kahlen Äste über ihr kleines Dach, wie ein Kreis die welken Arme segnend über sein Kind ausstreckt. Sie stürzte mit einem Freudenschrei an das Fenster. Es war zwar nicht mehr ihre Heimat, wohl mochten Fremde schon längst ihren Wohnsitz darin aufgeschlagen haben. Aber in die Stube wollte sie schauen und die Augen an dem lieben trauten Raum weiden. Sie lehnte die Stirn an die gefrorenen Scheiben. Der große eichene Schrank stand noch wie ehemals und das Himmelbett mit den blau und weiß gewürfelten Vorhängen auch. Aber sonst sah es gar öde aus. Kein traulich Feuer knisterte im Kamin, kein Christbaum brannte auf dem Tisch. Müde, das Haupt in die Hände gestützt, saß ein einsamer alternder Mann vor demselben, während ein schwaches Öllicht seinen Schimmer durch den kleinen Raum ergoss. Der Mann wandte Bärbel den Rücken. Sein Gesicht konnte sie nicht sehen, aber die Gestalt schien ihr wundersam bekannt. Und dass er an diesem fröhlichen Abend so einsam und verlassen war, rührte sie tief. Da legte sich eine leichte Hand auf Bärbels Schulter. Es war Holder, die ihren Gang beendet hatte und nun zu dem Mägdlein trat. »Möchtest du dem armen, einsamen Mann eine Freude machen?« fragte sie. »Sein Weib ist ihm gestorben und sein Kind im Kriegsgetümmel verloren gegangen.« »Ach, wie gern«, sagte Bärbel freudig. »Aber ich habe ja gar nichts.«
Aber ich habe etwas aus meinem Garten für ihn mitgebracht, denn ich wusste es im Voraus,
sprach Holda gütig und wandte sich zurück zu ihrem Gefolge.
Da trat eins der seligen Fräulein hervor, in der Hand den wunderschönsten Christbaum tragend, wie Bärbel nie einen gesehen. Es war ein Zweig von dem Baum des Lebens. Durch seine Blätter schlangen sich zierliche goldene Kettchen, und auf den kleinen Ästchen wiegten sich Vögel von purpurrotem und azurblauem Kristall. Statt der Wachskerzen waren kristallene Sterne befestigt, und als Holda sie anhauchte, funkelten und leuchteten sie wie die himmlischen Lichter und spiegelten sich tausendfach wieder im Glanz der durchsichtigen Blätter.
»Jetzt hat der arme, einsame Mann den schönsten Christbaum im Dorf«, rief Bärbel fröhlich, nahm das Bäumchen und öffnete die Haustür. Unhörbar durchschritt sie den Hausflur und klopfte an die Stubentür.
»Wer klopft?«, fragte eine leise, traurige Stimme.
»Christkindlein will Einkehr bei euch halten«, entgegnete Bärbel in sanftem Ton, klinkte die Tür auf und trat, den strahlenden Baum vorsichtig in beiden Händen tragend, zum Tisch. Der Mann war erstaunt aufgestanden. Seine Augen fielen erst auf den glänzenden Baum und dann auf das Mägdlein. Auch Bärbel schaute ihn an. In ihrem Kopf kreuzten sich wundersame Gedanken. Sie trat wie zögernd einige Schritte vor und ergriff langsam die beiden ausgestreckten Hände des Mannes, schaute ihm noch einige Augenblicke, fast wie erstarrt, ins bleiche Antlitz und
»Vater! Vater!«
brach es jubelnd von ihren Lippen, und mit einem Strom von Freudentränen lag sie an des totgeglaubten Vaters Brust.
»Du lebst, mein Vater, du lebst!«
klang es endlich nach einer langen Pause, und sie richtete sich auf und schaute unter seligen Tränen in die lieben, milden Augen, die sich so oft in ernster Güte über sie geneigt.
»Ich bin nun endlich nicht mehr allein auf Erden. Ich habe ein Herz, dem ich angehöre. Oh, wie glücklich bin ich!«
Und während sie ihrem glücklichen Herzen in Wort und Tränen Luft machte, bald des Vaters Gesicht, bald seine Hände mit Küssen bedeckend, stand Holda mit ihrem Gefolge noch immer draußen und schaute durch das kleine Fenster in die Stube, wo beim Glanz ihres Wunderbaums ein Weihnachtsfest gefeiert wurde, bei dem unsichtbar, aber dem Herzen vernehmlich, die Engel ihren Lobgesang ertönen ließen. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Über Holdas edles Antlitz zog ein leiser Schatten von Wehmut. Ahnte sie in ihrer unsterblichen Größe und Erhabenheit vielleicht etwas von dem Glück, das die Brust eines armen Sterblichen erfüllen kann?
»Unser Werk ist getan«, sprach sie zu ihren Begleiterinnen.
»Lebt wohl, ihr glücklichen Menschen!«
Segnend bewegte sie ihre Hand nach dem stillen Stübchen, und bald verschwand die glänzende Schar im Dunkel der Nacht. Drinnen saß unterdessen Bärbel zu des Vaters Füßen und ließ sich erzählen, wie er wie tot auf dem Schlachtfeld liegen geblieben und wie nach dem Abzug des fliegenden Heeres Mönche von dem nahen Kloster nach dem Kampfplatz geeilt seien, mit Tröstungen den Sterbenden beizustehen und die Verwundeten mit sich zu nehmen und zu pflegen. »So wurde auch ich«, fuhr er fort, »indem man noch einen Lebensfunken entdeckte, in das Kloster gebracht und unermüdlich gepflegt. Wochenlang schwankte ich zwischen Leben und Tod. Endlich siegte meine gesunde Natur. Ich genas und erreichte, mit Reisegeld von den guten Mönchen versehen, die Heimat. Aber ach, was fand ich hier? Mein Weib tot, mein Kind verschwunden, meine Hütte verwüstet, die übrigen Häuser niedergebrannt und die Nachbarn teils erschlagen, teils geflüchtet. Tagelang war ich unter Toten und Trümmern allein, denn ich hatte gerade nach dem schrecklichen Überfall die Heimat erreicht. 5 Jahre sind nun in jener Zeit hingegangen. Diese Häuser sind neu entstanden und die Spuren dieses Unglücks verwischt. Aber was tot ist, kehrt nicht mehr wieder. Und so glaubte ich auch, dich, meine Bärbel, auf Erden nimmer wieder zu schauen.
5 Jahre, sagst du, mein Vater?
Unterbrach ihn Bärbel. So lange war ich in Frau Holders schönem Paradies und glaubte doch, es seien nur höchstens ebenso viele Wochen.
Aber ach, ich vergaß in meinem Glück ja ganz, dass die gütige Frau draußen weilt,
rief sie erschrocken und eilte hinaus. Doch Holder war verschwunden. Wie sehr sie auch die Augen anstrengte, das Dunkel zu durchdringen, sie sah nichts. Aber hoch über ihr, den Bergen nahe, leuchtete ein rosenrotes Wölkchen durch die Nacht, langsam immer höher sich hebend, und schimmerte zu ihr hernieder, wie Holders Festgewand.
»Oh, halte mich nicht für undankbar«,
flüsterte sie, dem Wölkchen nachschauend. Wehmütig wollte sie in die Stube zurückkehren. Da stieß ihr Fuß im Flur an etwas, das sie vorher bei der Eile des Hinausgehens nicht bemerkt hatte. Als dann auf ihren Ruf der Vater mit dem Licht erschien, sah sie, mit welch reichen Weihnachtsgaben die gütige, liebreiche Holder ihrer gedacht. Da standen dicht gedrängt viele Ballen des herrlichsten Linnens und zuletzt eins jener wunderbaren Spinnräder, die Holder mitunter ihren Günstlingen schenkt, auf denen der Rocken nie leer wird und der Faden der fleißigen Spinnerin nie bricht.
»Oh, gütige, liebreiche Frau Holder, du hältst mich also nicht für undankbar, da du mich so reichlich beschenkst«,
rief Bärbel mit glücklichem Lächeln. Und sie trug ihre Schätze in die Stube, unter den strahlenden Christbaum. Dann öffnete sie den großen, eichenen Schrank. Ach, wie leer er war! Und wie willkommen Holders mütterliche Gabe.
»Ja, jetzt sehe ich, dass ich 5 Jahre fern gewesen sein muss«,
rief Bärbel lachend.
»Sieh nur, Vater, ich reiche ja mit der Hand bis ins oberste Fach.«
Mit fröhlichem Antlitz packte sie nun ihre Schätze in die tiefen Fächer des Schrankes und schilderte dabei dem aufhorchenden Vater die Herrlichkeiten von Holders Paradies.
»Und jetzt bin ich nun wieder auf Erden«, schloss sie lächelnd. »Und weißt du, wo jetzt mein Paradies ist, Vater?«
»Hier.«
Und damit warf sie sich in ihres Vaters Arme.